Und die drei Tochtergottesdienste stehen auch unter dem Thema das Jahr: Heilung und Befreiung. Er möchte das nicht, heil sein, gesund sein oder auch wirklich frei sein. Und zum Thema haben wir als ersten Talkgast heute jetzt Zoe B. eingeladen. Ganz, ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Ihr werdet sofort merken, Zoe B., also nicht Zoe B., sondern Zoe B., gell, so sagt man es richtig. Das ist eine Frau mit viel Power. Das werdet ihr dann bald einmal merken. Wir schauen, ob wir überhaupt durchmögen. Sie hat über ihr Leben bereits ein Buch geschrieben. Ich habe das in den Ferien dürfen müssen lesen. Und ich habe meiner Frau immer wieder gesagt, also das ist eine verrückte Frau. Also unser Leben von uns beiden ist fast langweilig dagegen im Vergleich zu der Zoe. Und Zoe, ganz herzlichen Dank, dass du bereit bist, ganz offen und ehrlich von deinem Leben zu erzählen. Und nicht nur das Vordergründige, das, was man da gerne postet im Facebook oder weiss ich wo, auf Instagram, sondern dass du bereit bist, ganz offen und ehrlich über das Tiefgründige, das Hintergründige zu reden. Und ich erlaube mir jetzt bereits schon steckbriefmässig so ein paar Eckpunkte zu der Zoe zu sagen. Ich nehme das vorweg mit dem Grund, dass wir nachher Zeit besser nutzen können für die tieferen Inhalte. Heute Morgen. Zoe wohnt mit ihrem Mann im Zürich Oberland, mit dem Urs, der heute leider nicht dabei sein kann. Zoe ist unfreiwillig kinderlos geblieben. Also darf man es sagen. Und hat dann umso mehr in ihren Beruf investiert und ist auch enorm erfolgreich gewesen, beruflich. Als selbstständige Textildesignerin, nachher dann Modedesignerin, Theaterdesignerin im In- und Ausland. Zwischendrin auch noch Ernährungsberaterin, einmal bist du noch bei der Polizei gewesen und so weiter. Und heute arbeitet Zoe unter anderem wieder als Farb- und Stilberaterin. Ich habe geschaut im Internet, in ihrer Firma hat sie so einen Slogan. Der heisst, mit Stil zum Ziel. Übrigens, ich bin empfänglich für ein paar Tipps vielleicht, dann beim Mittagessen, auch persönlich noch. Meine Frau sagt immer, du musst dich noch ein bisschen aufpeppen. Da sind wir bei dir ganz richtig. Sie ist auch Bloggerin und Autorin und Referentin. Das jetzt einfach ein paar Eckpunkte voraus, dass wir nachher richtig in die Tiefe gehen können in diesem Talk. Und wir sind enorm gespannt, was du uns zu erzählen hast aus deinem Leben zu dem Thema Befreiung und Heilung. Wir werden jetzt auf Schriftdeutsch, Hochdeutsch umstellen, damit einige Gäste auch das besser verstehen, diesen Talk. Herzlich willkommen, Zoe, jetzt hier auf der Bühne.
Danke.
Ich hoffe, du fühlst dich wohl jetzt in diesem Sommergartenstuhl. Du kannst so den Sommer noch ein bisschen verlängern bei uns in Thayingen. Herzlich willkommen. Du bist wohl.
Ja, alles gut.
Legen wir los.
Genau.
So sind wir bereits beim Thema. Das Thema heute lautet ja heute Morgen, eine Schamanin findet Frieden. Deshalb die Frage, was ist das eigentlich, eine Schamanin? Was muss man da sich darunter vorstellen?
Also ich selber war keine Schamanin. Das sagt man immer. Man spricht das, also es gibt gar keine wirklichen Schamanen in Europa. Man kann Ausbildungen machen im Schamanismus, aber Schamane, ein richtiger Schamane wird man durch die Geburt, meistens ist es der älteste Sohn, oder dann durch ein Nahtoderlebnis und dann kommt der Geist hinein. Und wir in Europa, wir sind so Pseudo-Schamanen oder Neo-Schamanen oder wie man das bezeichnen will. Und ich selber, ich habe einfach schamanische, zeitgemäße Heiltechniken gelernt und ging bis zu einem bestimmten Grad. Es waren anspruchsvolle Ausbildungen, anstrengende Ausbildungen und oft auch gefährliche. Und der Schamanismus ist eine Naturreligion, wenn man so will. Es ist ein animistisches Glaubenskonzept. Das heißt, man glaubt eben, dass alles, der Stein, das Holz, der Stuhl, du, ich, alle Menschen hier beseelt sind und miteinander verbunden sind. Dass wir auch mit den Verstorbenen verbunden sind und auch mit den Zukünftigen, die noch gar nicht leben. Mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Bergen, mit der Natur, mit dem Feuer, mit allem. Und das war für mich ein sehr schöner Gedanke, weil ich wir hatten doch das Musical Heimatlos und das war eines meiner Lieblingsbücher in der Jugend, weil ich mich dermaßen heimatlos gefühlt habe. Und im Schamanismus habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, da gehöre ich dazu. Das ist, da bin ich auch endlich mal dabei, wirklich dabei.
Als, wie du sagst, Pseudo-Schamanin trägt man auch besondere Kleider. Wir haben hier ein Bild von dir, so Kraftgewänder nimmt man die, glaube ich. Was haben die für eine Bedeutung, zum Beispiel dieser rote Turban oder dieses gelbe Tuch? Oder was haben sie da auch für Wirkungen, diese Kleider?
Also das sind die Archetypen. Das hier ist jetzt das Gewand vom König oder von der Königin, also Archetyp König. Und die Farben und die Materialien, das hat alles eine alchemische Bedeutung. Also der, dass es ein Turban ist, ist nicht wichtig, aber das Rot ist wichtig. Und das hatte, das war eine Schutzfarbe, eine sehr spirituelle Farbe. Und dann ist ja viel Gold auch dabei. Und Gold war auch im Schamanismus die höchste Farbe für den König, also die königliche, erhabene Farbe. Und dann hat es noch so Fell, diese weißen Felldinger, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was das war, aber es war, das hat alles eine Bedeutung. Also da im Schamanismus ist nichts dem Zufall überlassen, auch die Blumen, einfach alles. Das ist sehr rituell zementiert. Alles. Und deswegen glaubt man, dass es eine Bedeutung hat, eine alchemische Bedeutung.
Kannst du das kurz erklären, alchemische Bedeutung, für die, die es nicht wissen?
Ja, dass es im Unsichtbaren eine Wirkung hat, entsprechend der Absicht, die man hat. Und da hat man sehr viel. Alle Zeremonien, die wir gemacht haben, hatten einen bestimmten Ablauf, ein bestimmtes Ziel auch. Und da hat man entsprechende Sachen gemacht, dass man das dann auch erreicht.
Kannst du so ein Beispiel nennen, ganz konkret?
Bei diesem Beispiel hier, zum Beispiel bei diesem Königsmantel, wenn man den angezogen hat, wir hatten ja ganz verschiedene archetypische Mäntel, wenn man den angezogen hat, konnte man, hatten wir das Gefühl, diese königliche Energie in uns aufnehmen und fühlten uns auch wie ein König. Und dann hatten wir noch einen Stock, einen Kraftstock, einen Kraftstab und da war man wie... ging man wie in diese Energie hinein und konnte die für sich selber aufnehmen.
Und das hat man dann so auch empfunden?
Ja.
Jetzt sehen wir hier rote Farbe, gelbe Farbe und im Moment ist der eher Grüntrumpf in unserer Gesellschaft. Wie weit hat der Schamanismus auch mit der Natur zu tun?
Wir haben sogar viel gemacht in der Natur, also die Naturzeremonien mit den vier Elementen, das war immer sehr wichtig. Aber wir waren, ja, wir hatten ein bestimmtes ökologisches Bewusstsein, aber das hatte eine andere, die Natur hatte für uns eine ganz andere Bedeutung. Wir waren einfach der Überzeugung, dass das unsere Vorfahren sind, die Pflanzen und Steine und so, und dass wir ihnen eigentlich Respekt zollen müssen, weil sie uns vorangegangen sind und weil sie auch unsere Lehrer sein wollen. Also ich spreche jetzt sehr schamanisch, es klingt ein bisschen komisch, aber das war halt so.
Du gingst ja auch in den Wald jeweils und konntest mit Bäumen Kontakt aufnehmen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Haben die dann geantwortet, diese Bäume im Wald, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist eben dieses schamanische Denken, das sich mit allem verbindet. Und das heißt, wenn man in den Wald gegangen ist, das haben wir wirklich oft gemacht, das waren sehr starke Zeremonien. Die meisten lachen darüber, ich weiß es, aber für uns war es wirklich real. Und dann ließen wir uns rufen von einem bestimmten Baum, wie auch immer der war vielleicht schön, klein, hässlich, krumm, gerade, das spielte keine Rolle, das war dann unser Baum und dann gingen wir auf diesen Baum zu, nahmen Kontakt mit ihm auf und begannen mit ihm zu sprechen und zwar mit seiner Seele, also nicht mit den Ästen oder so, sondern weil wir überzeugt waren, dass auch dieser Baum eine Seele hat und dann haben wir uns verbunden mit dieser Seele und sehr oft natürlich den Baum umarmt oder sind zu Füßen des Stamms hingesessen und haben uns einfach verbunden mit der Energie vom Baum. Und das hat uns gestärkt und Antworten gegeben. Also wir sind mit konkreten Fragen, die wir von den schamanischen Lehren erhalten haben, in den Wald gegangen. Das war vielleicht eine 2-3-stündige Zeremonie und haben dann mit diesem Baum sozusagen kommuniziert und auf seine Antworten gewartet und auch erhalten. Und dann gingen wir mit den Antworten zurück und übersetzen die für unser Leben.
Kannst du ganz kurz ein Beispiel nennen, dass es konkret wird? Magst du noch erinnern an eine Frage und dann kam die Antwort?
Ja, ich war einmal bei einem Baum mit der Frage, wohin soll ich gehen? Und das war schon speziell, weil es war ein Baum auf der einen Seite an einem Fluss, das war in Thurgau hier, und ich weiß nicht mehr, wie dieser Fluss hieß, aber es war auf alle Fälle dieser Fluss. Und das war höchst unbequem für mich, weil ich konnte gar nicht richtig sitzen, ich konnte nicht richtig stehen, weil das war so abfallend, und dann kam eben dieser Fluss und es war nass und ich musste immer schauen, dass ich nicht abrutsche ins Wasser. Und das war dann für mich konkret, in dieser Situation habe ich plötzlich verstanden, dieses wohin soll ich gehen, dass ich wirklich auf einem schlüpfrigen Terrain bin und überhaupt keinen Boden habe im Moment. Und diese Erkenntnis, ohne sie zu ändern, konnte ich dann mitnehmen und weiter daran arbeiten. Ja. Dass ich dann wieder Boden kriegte unter den Füßen.
Spannend. Vielleicht jetzt noch eine Frage ganz vorher. Wie kamst du eigentlich dazu, dich mit dem Übersinnlichen zu beschäftigen? Was waren so die Hauptauslöser?
Der absolute Hauptauslöser war der Moment, als ich mich unterbinden ließ. Du hast das ja vorhin angetönt. Und da war ich so zornig und enttäuscht auch, dass ich gesagt habe, also mit diesem christlichen Zeug will ich gar nichts mehr zu tun haben. Das ist alles eine Lüge. Wenn dieser Gott wirklich liebend wäre, mir gegenüber, dann hätte er mir mindestens ein Kind geschenkt. Ich konnte das nicht verstehen, nicht akzeptieren. Und ich hatte schon vorher diverse Erlebnisse, die sehr schwierig waren für mich. Aber das war das Fass voll. Und da habe ich Schluss gemacht mit allem. Und ich ging den Christen auch aus dem Weg. Die waren für mich verlogen und dumm.
Wie weit ist dieses hingezogen fühlen zum Übersinnlichen, hat das auch mit deiner medialen Veranlagung zu tun? Ich denke daran, dass du schreibst in deinem Buch, dass du dich als Kind schon hingezogen fühlst, da zum Beispiel zu Märchen und zu Zwergen.
Ja, meine Mutterfamilie, die hatten einen Zugang zum Okkulten. Das war eine Bauernfamilie und früher gab es keinen Fernsehen und gar nichts. Und am Sonntag wusste man nicht, was machen am Nachmittag. Am Morgen ging man meistens zur Kirche und am Nachmittag, man durfte ja nicht arbeiten, also was macht man? Dann haben sie begonnen, Gläser zu verrücken auf dem Tisch. Und die ganze Familie hat das gemacht, scheinbar gedankenlos. Und die hatten auch immer schon Spukerscheinungen. Und irgendwie, wie so oft, ist das Christliche und das Okkulte halt sehr ineinander überfließend. Also das ist so vermischt. Und ich bin auch mit diesen Sachen halt aufgewachsen. Also auch auf Vaterseite waren übersinnliche Geschichten normal. Beispielsweise als mein Großvater, also der Vater von meinem Vater, gestorben ist, da blieb die Uhr stehen. Und das war eine Uhr, die einfach nicht hätte stehen müssen, weil die musste nur einmal pro Woche aufgezogen werden und die war frisch aufgezogen. Also er ist am Sonntag gestorben und am Freitag wurde sie aufgezogen. Und immer wieder hatten wir solche Erlebnisse. Ich denke, dass meine Familie insgesamt irgendwie zumindest angehaucht war. Und mich hat das Unsichtbare halt massiv mehr interessiert, weil ich das Sichtbare so schrecklich fand. In mir war höchst unwohl, sowohl in meiner Ursprungsfamilie wie in mir selber, in der Schule, überall. Mir war wirklich nicht wohl. Und da bin ich geflüchtet in Fantasiewelten, in Märchenwelten. Und ja, ich hatte bestimmt von klein auf schon einen Zugang zum Übersinnlichen. Nicht zuletzt wegen diesem ständigen aus dem Körper gehen während dem sexuellen Missbrauch. Ich wurde ja missbraucht zwischen 6 Jahren und 12, 13. Und weil das so schmerzhaft war, bin ich immer aus dem Körper gegangen. Und das war der erste Akt, übersinnlich, ohne dass ich es wusste. Ich habe das zu meiner Lebensrettung gemacht. Weil sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht ertragen als kleines Mädchen, physisch. Weil da denkt man an andere Sachen, an Puppen und Puppenspiel und so und bestimmt nicht an Sexuelle. Und erst, da war ich längst gläubig in einer Ausbildung und da hat jemand eine Riesengeschichte gemacht aus dem Körper gehen, ein Christ, mit seinen Astralreisen und so, und was er da alles erlebte. Und erst da habe ich verstanden, dass das nicht normal gewesen ist, was ich zeitlebens immer wieder gemacht habe. Jedes Mal, wenn eine Situation für mich zu heftig war oder zu unangenehm, bin ich einfach aus dem Körper und dann bin ich irgendwo an der Decke geklebt und habe von oben nach unten geschaut. Das war für mich völlig normal.
Also das Terrain wurde vorbereitet schon durch die Vorfahren, dann Jugendereignisse, ja, wie du vorhin beschrieben hast. Ja. Und dann kam so die erste selber in diese Praktiken einstehen. Erster Kontakt konkret mit übersinnlichen Kräften. Wie sah diese ersten Kontakte denn bei dir aus?
Die ersten Sachen, das war so Astrologie. Also wer lässt nicht irgendeine Analyse machen, sei es über den Freund oder Mann oder was weiß ich, oder die Frau, Geschwister, das interessiert halt. Und ich war ein interessierter Mensch. Und das hat sich dann vertieft. Dann ging ich zu Handleserinnen. Beispielsweise, wenn ich irgendeine Frage hatte, die Schwangerschaft, wann werde ich Mutter oder was weiß ich. Und dann liest man das halt aus den Händen. Ich habe viele so scheinbar harmlose Sachen gemacht oder auch Steine legen beispielsweise und schauen, was passiert. Also Steine werfen, das ist so eine Art okkultes Ritual, das auch in Afrika sehr oft gemacht wird, auch mit Knochen und so. Und das ist okkult. Aber ich bin da so reingerutscht. Und dann sagt eine Freundin, ja, geh dorthin, da kriegst du super Antworten, das ist cool. Und ich habe das natürlich gemacht. Und durch das, je mehr man macht von dem, was man nicht machen sollte, desto mehr öffnet sich die Tür und dann wird man immer mutiger und ja, unbedachter.
Und wie hoch war denn der Befriedigungs- oder Erfüllungsfaktor in all diesen Praktiken?
Das hat mich fast immer zu Beginn fasziniert, was ich da gehört habe. Und ich habe oft Antworten gekriegt, die erstaunlich waren und die bewirkten wiederum, dass ich Vertrauen fasste immer mehr zu diesen Sachen. Ich meine, ich habe im Schamanismus ja auch eine Heilzeremonie gehabt, auf mir selber. Ich wurde geheilt von einer ewig langen Sonnenallergie, sehr, sehr starken Sonnenallergie. Ich hatte jahrelang, viele Jahre musste ich immer Cortison nehmen wegen der Sonnenallergie. Und dann hatte ich ein Nesselfieber, damit wurde ich ja geboren. Also ich kam zur Welt und hatte schon dieses Nesselfieber und musste dann immer Handschuhe tragen, damit ich mich als Baby nicht blutig kratzte. Und im Schamanismus, in einer dreistündigen Heilungszeremonie, wurde ich geheilt. Und ich habe seither nie mehr weder Sonnenallergie noch Nesselfieber gehabt. Das ist nicht, dass diese Sachen nicht wirken. Aber sie haben einen Preis. Sie haben viele unangenehme Nebenwirkungen. Und das habe ich natürlich auch erlebt.
Eben gute Gefühle, auch gute Erfahrungen. Ja. Aber dann auch negative Gefühle, ja, und Erfahrungen. Was waren denn die negativen Erfahrungen oder Gefühle?
Also begonnen hat es mit Fratzen. Ich habe ab Anfang 20, Mitte 20, habe ich immer wieder Menschen gesehen, nicht wie sie sind, sondern eine Fratze. Und das war ein Sekundenbruchteil und war abgrundtief, unbeschreiblich hässlich, was ich da gesehen habe. Und ich konnte das nicht zuordnen, das machte mir keinen Sinn. Und das war immer so schnell weg, dass ich es natürlich auch verdrängt habe. Das war das eine. Und das andere waren sehr große Gefühlsschwankungen. Ich habe einerseits eine Todessehnsucht gehabt, eine ganz ausgeprägte Sterbenssehnsucht. Und andererseits habe ich manchmal auch so wirklich fast ekstatische Gefühle gehabt. Also es war das wurde dann immer schlimmer mit den Jahrzehnten, dass ich wirklich oft das Gefühl gehabt habe, bin ich normal? Aber ich konnte ja immer gut arbeiten und also ich war ja gedanklich und vom Schreiben und was weiß ich, war es ja immer gut, aber in mir drin hatte ich Not, psychisch.
Etwas ist ja schon speziell. Einerseits warst du so, oder bist du noch heute eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die nach den Gesetzen der Logik denkt, oder? Die ja nicht so schnell auf Hokuspokus reinfällt. Wie hast du das zusammengebracht, einerseits in deiner Geschäftswelt, reale Logik und dann diese übersinnliche Welt?
Ja, ich habe das überhaupt nicht zusammengebracht. Ich habe immer gelitten. Ich habe ja gemerkt, dass ich im Beruf problemlos entscheiden kann und mich durchsetzen kann und weiß, was ich will und was ich nicht will. Aber wenn meine Gefühle auf irgendeine Art involviert waren, dann war ich hilflos, dann war ich überfordert. Das ist wie, wenn ich diese Parameter in meinem Hirn nicht wirklich entwickelt hätte. Das war so mein Gefühl. Oder wie wenn die Bahn zwischen dem Verstand und dem Herzen nicht wirklich funktioniert. Und ich habe darunter gelitten, habe unendlich viel Geld ausgegeben, dass das endlich funktioniert. Und es ist mir nicht wirklich bleibend gelungen. Das schaffte ich nie in der Esoterik. Das ging eine Zeit lang und dann hatte ich wieder die gleichen Probleme. Dann hat man mir gesagt, ja, jetzt musst du das Seminar machen, musst diese Sitzung machen und so. Und dann ist es gut und dann war es eben nicht gut. Und da man sich in der Esoterik aus sich selber erlösen will und muss, man glaubt ja an nichts anderes als an sich selber. Man wird ja immer egozentrischer. Das hat mir einen unglaublichen Auftrieb gegeben, dass ich einfach noch mehr mache, damit ich endlich normal werde, gesund werde oder wie man das bezeichnen will. Und das war extrem anstrengend. Das hat ja ungefähr 30 Jahre gedauert und das war auch teuer, aber das ging ja noch. Ich habe ja auch Geld verdient, aber es war für mich psychisch unheimlich anstrengend. Das war eine Sisyphusarbeit. Ich war in einem esoterischen, suchtmachenden Hamsterrad. Ohne Ende, ohne irgendwie bleibende Hoffnung oder Heilung. Und da hat man hat natürlich immer Antworten gehabt. Da hat es geheißen, ja, jetzt bist du halt, dass das Leben, das entwickelt sich in Spiralform und man entwickelt sich immer höher und da unten, da bist du geheilt, da hast du es geschafft und jetzt kommt halt eine neue Zwiebelschale und da musst du jetzt eben das machen dafür und jenes machen dafür. Und ich war besessen vom Wunsch, endlich Frieden zu bekommen in mir drin.
Also eigentlich schon wie eine Sucht, könnte man sagen.
Das war eine Sucht. Ja, genau. Genauso wie man PC-spielsüchtig sein kann, alkoholkrank sein kann, was auch immer, war ich süchtig nach Erleuchtung, nach Frieden, nach Ankommen.
Schlage vor, wir machen hier mal einen Break. Es ist sehr intensiv, aber interessant. Seid ihr einverstanden? Darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen? Sie spielen jetzt ein Lied, der uns bereits auf den zweiten Teil stimmen wird, wo es dann vor allem eben um Heilung und Befreiung geht. Und wir sitzen für einen Moment vielleicht drunter. Vielen Dank der Band. Jetzt gehen wir noch in die Schlussrunde. Magst du noch?
Ja, sicher.
Gut, du lebtest also ungefähr, wenn ich es richtig auf dem Radar habe, 12 Jahre im Schamanismus. Warum hast du dich dann irgendwann doch davon distanziert?
Weil ich halt dann eben doch nicht die Antworten erhalten habe, die ich erhoffte. Und ich wurde dann immer mehr geplagt von Albträumen. Und die waren schrecklich. Die waren so schrecklich, dass ich Angst hatte, abends schlafen zu gehen. Und dann habe ich ein großes Schlafmanko gekriegt. Und das ging dann natürlich auch nicht mehr gut. Also es ging mir wirklich nicht gut, obwohl es mir hätte gut gehen sollen. Obwohl ich so viele Techniken hatte, um mich selber zu heilen und mir zu helfen. Und es funktionierte irgendwie einfach nicht. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, dass der Schamanismus, dass wir jetzt einen Dimensionenwechsel machen, dass wir jetzt in der vierten Dimension sind und da geht es nur noch um Liebe, nur noch um die helle Seite und dass alles Licht und Liebe ist. Und sie hat mich in ein spirituelles Zentrum mitgenommen, das eigentlich okkult war. Eine Art Sekte, die getarnt war mit Jesus. Also es ging alles um Jesus Christus. Wir sagten auch Jesus Christus von Nazareth, Messias, Heiland, was auch immer. Wir hatten genau die gleichen Wörter. Wir hatten eine fast identische Bibel wie die richtige Bibel. Und ich hatte damals geglaubt, dass ich zu Jesus gefunden habe, aber das war ein falscher Jesus.
Aber wie habt ihr dann zu diesem Jesus gebetet? Wie ging das ganz praktisch?
Ganz normal, also fast christlich. Das Einzige, was es nicht gab, war die Kreuzigung. Und natürlich dementsprechend auch die Auferstehung nicht. Es gab auch keine Sünde, es gab nichts, kein Gericht, keine Schuld. Das waren alles Wörter, die nicht existierten. Aber ansonsten war es genauso.
Aber wie hast du das denn zusammenbekommen? Also da wurde gesagt, alles ist gut, alles ist Liebe und trotzdem negatives, Albträume, die zunahmen.
Ja, eben.
Wie passt das zusammen?
Nein, das hat überhaupt nicht gepasst. Und das war ja mein Dilemma, weil das nicht hätte so sein sollen. Und dann mein Charakter, wie ich bin, andere würden resignieren und ich gab dann halt Gas und habe noch mehr gemacht. Weil ich war besessen, ich war überzeugt, dass es irgendwo muss es eine Lösung geben. Irgendwo muss es den absoluten Anfang geben für mein Problem. Und wenn das weg ist, dann bin ich heil.
Und dann gab es eine Wende. Du sagst später in deinem Buch, dass du glaubst, dass Gott da eingegriffen hat. Was ist denn da passiert?
Ich saß vor meinem Altar mit all meinen Göttern. Das ist ja das Bild. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Das war mein wunderschöner Altar. Mit all meinen, also ganz, ist das auch links hier? Ja, genau. Links ist eine Räucherschale, eine beschriebene Räucherschale, also von wegen Steinen besprechen. Man kann auch solchen Stein besprechen und das war Magie. Und da habe ich Feuer gemacht und Feuerrituale gemacht. Dahinter steht die Trommel mit der Schlange und daneben die Buddhas und so. Und rechts dann noch andere Gegenstände, die ich brauchte. Auf dem Altar hat es auch, das sieht man jetzt nicht, ganz viele Kraftgegenstände, Krafttiere, Rituale. Und oben links ist der Babaji, den habe ich angebetet. In der Mitte ganz oben ist der esoterische Jesus und rechts Sai Baba. Und es gab noch andere, die ich angebetet habe. Aber so habe ich gelebt. Und da war eben der Karfreitag 2011. Ich saß am Boden vor diesem Altar und habe gebetet. Mein Mann war oben. Und dann plötzlich habe ich einen grausamen Herzkrampf gekriegt. Also ich konnte, das war wie wenn ich eine Zentnerlast gehabt hätte auf meiner Brust. Ich konnte kaum mehr atmen. Ich hatte wirklich Todesangst, obwohl ich ja immer den Tod herbeigesehnt hatte. Als ich dann in der Todesangst war, hatte ich Panik. Und dann habe ich zu Gott gebetet, Gott sei Dank zum wahrhaftigen Gott, zu keinem Götzen. Und habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann entweder nimmst du mich zu dir oder du rettest mich. Ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr, ich gehe kaputt, ich sterbe. Und irgendwie ist dieser Karfreitag zu Ende gegangen, dann auch Ostern. Und am Ostermontag ging ich zum Arzt und der Arzt hat mich untersucht, mein Herz, und hat gesagt, Sie haben überhaupt nichts, Sie haben null Probleme an Ihrem Herzen, haben Sie einen großen Stress? Und da habe ich gesagt, nein, das wurde mir erst Stunden später bewusst, in welchem Stress ich, emotionalen Stress ich war. Und er hat mir gesagt, dass ich eine Art Muskelkrampf hatte, die auch einen Herzinfarkt auslösen könnte, einfach wegen einem Stress. Und dann habe ich natürlich weitere Zeremonien gemacht, um diesen Stress zu eliminieren. Aber Gott hat mein Gebet erhört. Weil 3 Wochen später ging ich zu einer Fotografin, ich musste neue Bilder haben. Und dann sagt mir diese Frau, du Zoe, ich bin im Fall gläubig geworden. Ich habe mein Leben komplett umgewechselt. Es war auch eine Esoterikerin, ein bisschen weniger wild als ich, aber auch. Und dann sagte sie, ich bin jetzt viel zufriedener und auch mein Mann ist, es ist einfach Familie, alles ist viel besser. Und für mich war das unvorstellbar, dass diese Frau gläubig wird, weil das war so eine typische Goldküsten-Lady.
Erzähl
Kennst
uns.
Du?
Ja, das musst du uns ein bisschen noch erklären. Was
ja, ist also die hatte so blonde Haare, so bis da. Extensions, oder? Ja. Dass es so nach viel aussieht, so hohe Absätze und so Kurven, so
Jaguar. Die gibt's an der Goldküste in Zürich, eben hier nicht. Ja.
Also wirklich eine äußerst attraktive Frau und äußerst modisch, und dass die gläubig sein könnte, das war für mich nicht zu vereinbaren. Also das war, ich glaube, Jesus hat so ein Extrembeispiel benutzt, weil ich dermaßen andere Klischees hatte, andere Vorurteile gegen die Christen. Und dann hat sie mich, diese Freundin hat mich dann in einen Gottesdienst genommen, in ihre Freikirche, wo sie hingeht. Und es war eine einfache Predigt, aber ich habe wirklich kein Wort verstanden. Aber urplötzlich kam eine, wie ein Liebesmantel über mich. Also das war eine Gottesbegegnung. Ich habe das später nie mehr gehabt. Ich war wie eingehüllt in eine Liebe, wie ich sie gar nie erfahren habe vorher. Und ich habe ja so sehr nach Liebe gesucht. Und diese Liebe, dieser Liebesmantel, der ist geblieben bis am Donnerstagnachmittag. Und das war einfach unbeschreiblich schön. Und das hat bewirkt, dass ich so vielleicht 2% näher zu Jesus kam, dass meine Skepsis ein bisschen kleiner wurde. Und dann haben wir Schritte gemacht. Ich ging dann mit ihr in einen Glaubensgrundkurs. Kann ich nur empfehlen. Also ich würde nicht hier sitzen ohne diesen Glaubensgrundkurs. Ich brauchte das, alle meine Vorurteile und Einwände und das Misstrauen zu deponieren, ohne dass mir gleich Bibelverse um die Ohren geschlagen wurden oder dass mir gleich gesagt wurde, ja du, das ist Sünde, das geht gar nicht, sondern einfach stehen gelassen wurde. Da war ein großer Raum und das brauchte ich.
Und was ist dir, wenn ich da anknüpfen darf, bei diesem Glaubenskurs, was ist dir besonders eingefahren? Was wurde dabei für dich zu einer Weichenstellung, was du da erlebt oder gehört hast?
Es gab drei Sachen, die mich bewogen haben, dass ich dann Ja gesagt habe zu Jesus. Und das erste war, dass der Pastor gesagt hat, dass nur bei Jesus der Durst gestillt wird, dass Jesus die Quelle ist. Und das war für mich und ist es auch für andere Esoteriker unverständlich, dass ein einziger Gott alle Bedürfnisse abdecken sollte. Weil wir haben ja so vieles, was wir zu benötigen brauchen, also was wir meinen, dass wir es benötigen. Und das soll ein einziger, einer unter vielen, das alles abdecken. Das hat mich irritiert, das hat mich auch gestört, aber ich habe es einfach mal stehen gelassen. Und das Zweite war, als er gesagt hat, dass es einen Widersacher gibt, Satan, Teufel, wie man das bezeichnen will, dass es das gibt, und das hat mich unwahrscheinlich herausgefordert, das nur überhaupt in Betracht zu ziehen, dass das wahr sein könnte, weil das war dermaßen ein Antiprogramm zu all dem, was ich jetzt immer gelebt habe. Und das Dritte war dann, dass man sich entscheiden muss, dass es nur den Weg gibt oder den Weg. Und dass man nicht mit dem Ballast von früher Ja sagen kann zu Jesus. Hat mich auch extrem irritiert. Ich fand das wirklich so schlimm und hart auch. Aber irgendwie, es ging mir auch nicht gut und irgendwie, wahrscheinlich hat Jesus schon oder der Heilige Geist schon in mir gewirkt. Auf jeden Fall, ich habe gespürt, dass ich jetzt, dass das meine letzte Chance ist.
Du hast gesagt, ich habe mich Ja zu Jesus gesagt, ich habe mich für Jesus entschieden. Wie geht das? Wie hast du das erlebt?
Ja, ich war so skeptisch. Ich habe am 30. Oktober 2011 dieses sogenannte Übergabegebet gebetet und der Kleingruppenleiter hat mich gefragt, hast du noch irgendwelche Sünden, die du vielleicht ablegen möchtest? Nein, habe ich nicht. Ich fand mich als Gutmensch. Viele Esoteriker sind überzeugt, dass sie Gutmenschen sind, weil sie haben niemanden getötet, sie sind vielleicht sogar freigebig, sie machen scheinbar gute Taten. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich eine Sünderin bin. Und ich war auch skeptisch dem Glauben gegenüber und habe gesagt, dass ich dieses Gebet, dass das gültig ist bis am 31. Dezember 2011, aber dass ich in dieser Zeitspanne wirklich, wirklich einen Unterschied, einen massiven Unterschied spüren will, weil sonst gehe ich zurück.
Habe ich zwei Fragen noch schnell. Du hast gesagt, ein sogenanntes Übergabegebet. Ja, was hast denn du da gebetet?
Das war ganz einfach. Ich habe einfach gebetet, da bin ich und ich möchte mein Leben verändern. Bitte vergib mir. Ich hatte zwar das einfach nachgesprochen, aber das war ja, musste ich sagen. Vergib mir meine Sünden und schenk mir ein neues Leben und erfülle mich mit deinem Geist. Mach mich neu, komm in mein Herz, führe mich und verändere mich so, wie du mich haben willst.
Und das hast du ehrlich dann, auch wenn du nicht wusstest genau, was das alles beinhaltet, nachgesprochen?
Ich habe es nachgesprochen, so ehrlich wie ich konnte. Und ich habe es noch monatelang immer wieder gesagt, in der stillen Zeit, bis ich zu kapieren begann, was ich da eigentlich betete. Das hat seine Zeit gedauert. Und dann hat es noch viel länger gedauert, bis mir Stück um Stück bewusst wurde, was ich alles wieder Göttliches gemacht hatte vorher. Das war ein Prozess.
Hast du noch etwas gesagt, was ich noch selten oder noch nie gehört habe? Du hast dann eine Probezeit mit Jesus gemacht.
Ja, ja.
Sag das nochmal, warum und wie hast du die Probezeit erlebt und wie lang ging die?
Die ging also vom 30. Oktober bis am 31. Dezember, weil ich im Nachhinein finde ich es ja spannend, dass ich genau da misstrauisch war, wo ich es nicht hätte zu sein brauchen. Und da, wo ich in all meinen Akten vorher war, da bin ich einfach hineingehüpft, oder? Ohne Vorbehalte, aber bei Jesus, nein, da war ich vorsichtig. Aber ich habe schon im Moment, wo ich dieses Übergabegebet gesprochen habe, habe ich einen Frieden in mir gespürt, da kehrte Ruhe ein in mir drin. Und das war sensationell. Das war wirklich großartig. Und dieser Frieden, den lasse ich mir nicht mehr rauben. Es gibt manchmal Momente, wo ich auch Probleme haben könnte und ich spür's dann, wenn das innerlich eben unfriedlich wird und wieder beunruhigt wird, dann weiß ich, da läuft etwas falsch. Und dieses Gefühl von diesem inneren Frieden ist wirklich, das ist nicht zu toppen.
Und die Probezeit?
Ja, die war kein Thema. Das war überhaupt kein Thema.
Danach?
Nein, das war kein Thema. Ich möchte auf keinen Fall zurück. Also ich, ohne Witz, ich bete jeden Tag zu Jesus und danke ihm. Das zweite Lied, das ist ja mein Lied. Ich danke dir, Jesus, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist genau das. Also ich bin unendlich dankbar. Und ich wünsche das jedem Menschen, der das noch nicht hat.
Als ich dein Buch las, Zoe, habe ich geschmunzelt. Jetzt wieder, als du das erzählst, ich habe mich in die Rolle deines Mannes hineinversetzt. Was hat er wohl gedacht? Jetzt hat die Zoe wieder einen, darf ich mal sagen, einen neuen Spleen?
Klar.
Jetzt einfach den Spleen mit Jesus, lassen wir das vorbeigehen?
Ja, ja.
Nein, oder wie war das?
Nein, ich habe wirklich einen klugen Mann und der hat schon so viel mitgemacht mit mir. Und es ist ja ein Wunder, dass er überhaupt noch mit mir ist, dass ich staune da selber auch immer wieder. Und da bei Jesus, da hat er wirklich gesagt, ja, erhol dich wieder. Und dann bin ich halt geblieben und ich bin ja heute in der Heilsarmee, Zürich-Oberland, also in Uster. Und irgendwann, und das war ja speziell, oder, mit den Uniformen und das ganze Brimborium, Topfkollekte und so. Und der hat dann immer ein bisschen geschmunzelt, dass ich genau so eine altmodische Gemeinde haben muss als moderne Frau. Und irgendwann hat er dann zu sagen begonnen, ja, ich stelle fest, dass du viel lieber geworden bist, viel freundlicher, viel liebevoller. Und das stimmte ja auch. Aber lass mich in Ruhe mit diesem Jesus, ich habe schon genug ohne den. Und ich habe dann halt immer gebetet für ihn und heute ist er auch ein Jesuskind. Ja, ist schön.
Zoe, was hat sich in deinem Leben, das würde uns noch interessieren, so grundlegend verändert, seit du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, bis heute, so die grundlegenden Dinge, was würdest du da sagen?
Also mein riesiger Hunger nach Ankommen, nach Verstehen, wieso, was ich überhaupt mache in diesem Leben, wieso, dass es mich gibt, wieso, dass ich atme, der ist gestillt. Heute weiß ich, dass auch ich einen Platz habe hier, solange ich lebe, und dass ich geliebt bin, ohne dass ich 100.000 Diplome habe und einen IQ von 145 und was weiß ich alles, dass ich als ich, also wir alle, dass wir geliebt sind in einer unfassbaren Liebe, unvorstellbaren Liebe, ohne Leistung, ohne nichts. Und das ist, ich finde das einfach, das passt nicht in unsere Welt, in unsere Leistungsgesellschaft, aber das ist so schön zu wissen, dass wir alle, so wie wir sind, geliebt sind von diesem Jesus und dass er wartet auf uns, bis wir das endlich kapieren und diese Liebe endlich annehmen auch.
Was wurde aus diesen Fratzen und diesen Albträumen?
Ich habe dann mich taufen lassen am 20. Januar 2012 und im Mai 2012 habe ich noch ein sogenanntes Generallossagegebet gemacht. Ich war dann sofort in einer Frauengebetsgruppe, immer am Dienstagmorgen. Und da hat mir die Leiterin irgendwann gesagt, du Zoe, es wäre wahrscheinlich gut, wenn du noch ein solches Generallossagegebet machen würdest. Und ich war ziemlich beleidigt, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich doch gut. Jetzt reicht's. Und dann sagt die mir, dass ich das auch noch machen muss. Und dann bin ich aber doch gegangen und interessanterweise ging meine Medialität erst da weg. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich noch medial bin. Und ich habe seither viele Christen getroffen, die medial sind. Und zwischen Prophetie und Medialität ist es manchmal sehr vermischt. Nicht jede Prophetie kommt vom Heiligen Geist, gar nicht. Und heute bin ich ja auch deshalb so, ich engagiere mich sehr stark für diese Themen, weil das meine Themen sind und dass das Christentum wirklich unverwässert bleibt. Ich habe gerade der Bill Johnson von der Bethelkirche, seine Frau, hat ein neues Buch herausgegeben über Gesundheit, Ernährung und so, ganz frisch auf dem Markt. Und da steht, ja, christliches Yoga, kein Thema, das empfiehlt sie jedem und jeder. Weil es ist ja christlich. Und so sind so viele Sachen heute vermischt und so viele Christen haben einen Traumfänger zu Hause, einen kleinen Kristall neben dem PC und. Oder kürzlich hat mir jemand gesagt, als es mir nicht gut ging, ja, sag einfach innerlich Om. Sag das ein paar Minuten, dann wird das gut gehen. Und Om, das ist wie das Amen sozusagen, aber auch im hinduistischen Glauben mit dem Om beten wir die drei höchsten Gottheiten an. Das war eine Christin, die mir das gesagt hat. Und das ist so, wir leben in einer Zeit, wo das Christentum verwässert wird. Und da stehe ich auf, weil ich kenne die andere Seite und ich kenne die Folgen davon, wenn man zu verwässert wird.
Ich würde da gerne noch zwei Fragen nachhaken. Die erste Frage, du hast geredet von einem General, wie hast du das gesagt, einen Lossagegebet?
Generallossagegebet, ja, richtig. Ja.
Wie ist das? Wie war das? Kannst du das kurz erklären? Hast du da gebetet? Wie ist das abgelaufen? Einfach ganz kurz.
Das hat eine Stunde gedauert und es hatte Beter im Hintergrund. Dass die Heilsarmee in Uster, die macht immer wieder ein- bis zweimal pro Monat solche Seelsorge-Nachmittage, wo man kommen kann. Und da gibt es viele Menschen, die irgendwelche Gebundenheiten haben, Pornografie, schlechte Gedanken, was weiß ich, irgendetwas. Das muss nicht immer Okkultismus sein. Und dann kommt man und sagt ein Gebet nach und ist frei. Mhm. Und manchmal brauchst du noch innere Heilung.
Als Prozess.
Weil manchmal ist die Seele noch nicht so weit und braucht noch ein paar Seelsorgen, um das aufzuarbeiten oder wie auch immer. Und manchmal ist man ganz frei.
Ja. Dann noch eine Frage, was du vorhin angesprochen hast, Vermischung zwischen esoterisch und christlichem. Was ist der Unterschied zwischen deiner medialen Sensibilität und der Sensibilität für den Heiligen Geist?
Also der Unterschied ist die Quelle. Die Medialität, die hat eine widergöttliche Quelle und die Prophetie, wenn es eine reine Prophetie ist, kommt vom Heiligen Geist. Und wenn man medial ist, dann kann man das nicht abstellen. Das geschieht einfach. Und das prophetische Gebet ist ein Auftrag. Da betet man und bittet um Erkenntnis, was auch immer. Und in der Medialität, das überkommt einem und das, wenn man so richtig drin ist, wie ich es war, dann wird man geplagt davon. Also ich sah Sachen, die ich gar nicht sehen wollte. Ich hörte, also ich wusste Sachen über die Menschen, die ich auch gar nicht wissen wollte. Das überkam mich einfach. Und es war sehr, sehr oft zutreffend, also das war nicht das Problem.
Also der Unterschied, habe ich es richtig verstanden, ist, man wird wie gesteuert bei der Medialität und das andere ist, der Wille wird da voll mit einbezogen mit dem Heiligen Geist.
Ja. Und oft sind die Sachen aus der Medialität auch nicht auferbauend, sondern zerstörend. Mhm. Also man kann locker jemandem sagen, du musst dich trennen von deinem Mann oder von deiner Frau, sonst geschieht das und das. Es ist ein anderer Geist.
Wir kommen langsam zum Schluss. Noch eine letzte Frage. Was ratest du Menschen, die ähnlich wie du unter den Druck geraten oder in Abhängigkeiten geraten von solchen übersinnlichen oder esoterischen Kräften?
Also Esoteriker?
Ja, einfach Menschen, die sich da eingelassen haben und merken, da ist irgendwo eine Bindung. Was ratest du solchen? Manchmal weiß man ja vielleicht nicht, was es ist.
Ja, es kommt halt darauf an, ob sie leiden. Lange Zeit leiden Esoteriker oft nicht, weil es ist so exotisch, es ist so spannend, es ist so bunt. Man hat das Gefühl, dass man so viel darf. Und bei den Christen hat man das Gefühl, dass so viel verboten ist, was ja beides nicht stimmt. Aber wenn ein Esoteriker zu leiden beginnt unter irgendetwas, dann wäre es natürlich schön, wenn wir als Christen ihm zeigen, dass wir ihn lieben. Weil die Liebe ist der Schlüssel bei Esoterikern, nicht die Bibel oder eben irgendwas, das du bist Sünder, kehr um, das funktioniert alles nicht. Auch das Gericht funktioniert nicht, dass wir nur ein Leben haben und danach kommt das Gericht, weil ein Esoteriker glaubt, dass er unendlich viele Leben hat, bis er erleuchtet ist. Das interessiert ihn gar nicht, nur ein Leben, er findet das abscheulich. Weil die meisten Leben sind ja nicht so toll. Wenn ein Kind jetzt mit 6 stirbt beispielsweise, dann denkt der Esoteriker, ja kein Problem, der hat ja noch viele Chancen. Aber wenn man das als Christ erklären muss, wird es schwierig, oder, das zu erklären. Und deshalb ist der Schlüssel, mit einem Esoteriker in Kontakt zu kommen, die Liebe.
Und umgekehrt, wenn ein Esoteriker merkt, oder vielleicht ist er auch kein Esoteriker, merkt, da sind Bindungen da, vielleicht noch von den Vorfahren oder so, man merkt das plötzlich. Was ist dein Ratschlag, was ist zu tun für diese Person?
Ja, wenn die Esoteriker noch irgendwo einen Funken christlichen Glauben haben, dann sollten sie beispielsweise zu dir kommen. Oder? Oder zu sonst jemandem. Ich kenne jetzt eure Gemeinde generell, zu wenig, aber zu einem Christen kommen, der ein Beispiel ist, wo man sieht, das könnte für mich ein Vorbild sein. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das machen die wenigsten, weil sie einfach schon zu sehr in ihrer Welt sind. Und man kann sehr oft gut sprechen mit Esoterikern, auch als Christen. Und auch sie sprechen gerne mit Christen, solange dass es neutral bleibt. Aber wenn sie dann merken, dass sie sich eben entscheiden müssten und auf einige ihrer Hilfsmittel verzichten müssten, ich meine, wir haben hier ein Glas Wasser, früher haben wir immer so Kärtchen gehabt, um das Wasser zu energetisieren, und dass dann dieses gleiche Wasser plötzlich genauso gut sein sollte, ohne mein Ding, das ist am Anfang einfach schwierig zu verstehen für Esoteriker. Das ist ein Weg. Ich würde Ihnen empfehlen, in einen Glaubensgrundkurs zu gehen und die Personen zu begleiten, dass sie sich nicht so alleine fühlen. Das ist für mich die beste Art zu beginnen, wo sie dann alles ihre Sachen sagen können.
Vielen Dank, Zoe, für deine Ausführung. Du hast die Gelegenheit, jetzt noch ein letztes Wort, 2-3 Sätze an uns alle zu richten, zum Abschluss. Das ist ja vom Herzen.
Ja, ich habe schon etwas, das mir wirklich auf dem Herzen ist. Und zwar mein zweites Buch, eben meine Lebensgeschichte, habe ich ja vorne, steht die Widmung. Und ich habe dieses Buch meiner Großmutter gewidmet, weil die immer täglich für unsere ganze Sippe gebetet hat, dass wir, die war gläubig, allein auf weitem Flur. Und die hat immer gebetet und gebetet, dass wir freigesetzt werden von Jesus. Und das ist mein größtes Anliegen, dass wir beten für unsere Sippen, für alle die Jesus noch nicht kennen oder nicht mehr kennen wollen oder sich abgewendet haben, Missbrauch erlitten haben von der Kirche manchmal, dass wir trotzdem wirklich beten, 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 einstehen für die Verlorenen. Auch wenn wir selber das Resultat nicht mehr erleben, aber das ist gesetzt. Das ist ein Same, der bringt Frucht.
Herzlichen Dank. Ein schönes Schlusswort, Zoe. Und jetzt, Zoe, haben wir noch eine letzte Bitte, dass du mit Jesus jetzt auch noch redest. Das heisst beten. Dass du betest zum Abschluss und für uns alle auch noch durch beten.
Darf ich auf Dialekt, stehen, oder?
Ja, selbstverständlich. Wir stehen noch mal auf dazu.
Ja, Jesus, ich danke dir einfach, dass du eine ein so ein mächtiger Gott bist, dass du Sieger bist über jeder Situation, über jeden Mensch, dass es nichts gibt, wo du nicht kannst. Du hast können Tote auferwecken. Du kannst einfach alles. Und du gehst nie auf. Du bist so beharrlich. In allem. Und ich danke dir, dass du Sieger bist über uns alle, über jede Not, die vielleicht noch der ein oder andere Mensch da innen hat. Aber dass du nicht aufgibst und dass auch wir nicht aufgeben sollen. Weil du so gewaltig bist, weil du so ein liebender, mächtiger, allwissender Gott bist, der uns helfen will. Wo uns durchführen durch das Leben und immer näher zu dir ziehen, Herr. Möchtest du jetzt wirklich jedem Einzelnen in sein Herz reden, in sein Geist reden und ermutigen, dort, wo irgendetwas ist, was schwer ist oder einfach nicht gut ist. Und möchtest du jedes Einzelne heimbegleiten und einfach an uns weitere Wunder tun. Weil du der bist, der Wunder macht und heilig macht. Amen.